Eine gute Bekannte von uns hatte eine Reise gemacht in ein Land im Nahen Osten und als sie zurückkam oder nachdem sie zurückkam, wurde sie sehr, sehr krank. Und nach vielen Untersuchungen hat man festgestellt, dass sie eine besondere Form der Hepatitis hat, dieser Krankheit, und zwar eine ansteckende Form der Hepatitis. Und die war insofern schwierig, weil die Gefahr war, dass sich andere Leute anstecken, dass es eine Infektion gibt, die sich ausbreitet. Deshalb musste sie im Krankenhaus, nicht nur ins Krankenhaus, sondern sie musste dort in Quarantäne. Das heißt, sie war in einem Zimmer über viele, viele Wochen und durfte mit niemandem direkt Kontakt haben. Wir haben sie dann mal besucht und man konnte eben nicht zu ihr hin, sondern da war eine Glasscheibe und sie war dahinter und wir waren davor. Und da gab es eine Sprechanlage und auf diese Weise konnten oder mussten wir mit ihr reden. Das war schon ziemlich bizarr und das hat sie viele Wochen aushalten müssen und Gott sei Dank ist sie wieder gesund geworden. Gehen wir 2000 Jahre zurück. Damals gab es noch keine Glasscheiben und damals gab es auch noch keine Sprechanlagen, aber es gab ansteckende Krankheiten. Und die schlimmste Krankheit, die damals jemand bekommen konnte, war der sogenannte Aussatz. Das ist eine furchtbare Bakterienerkrankung, bei der im Endstadium die Nerven absterben von den äußeren Körperteilen, Hände, Füße, Ohren, Nase und so weiter. Und die verstümmeln dann und irgendwann stirbt man ziemlich schrecklich. Der Begriff Aussatz benennt eigentlich gar nicht die Krankheit selber, sondern Aussatz bedeutet ausgesetzt sein. Weil nämlich alle Kulturen damals, die jemand hatten in ihrem Dorf oder in ihrer Gemeinschaft, der diese Krankheit hatte, die haben eins gemacht, die haben ihn ausgesetzt. Und zwar irgendwo in die Wildnis, in die Einsamkeit, wo kein anderer Mensch ist, damit nicht die anderen angesteckt werden und ebenso krank werden. Diese Leute, die Aussatz hatten, durften keinen Kontakt mehr haben zu anderen Menschen. Und wenn sie Glück hatten, wurden sie regelmäßig, hat jemand irgendwo Essen hingelegt, dass sie nicht verhungert sind. Es war ein schreckliches Leben. Vor allem, weil man nicht nur die Krankheit hatte, sondern von einem Tag auf den anderen alle Beziehungen verloren hat. Und so bildeten sich oft so kleine Gruppen von Aussätzigen, von Menschen, die die gleiche Krankheit hatten, um nicht ganz alleine zu sein, so bis dann wieder einer nach dem anderen starb. Ein schlimmes Leben. Unser Bericht, der 2000 Jahre alt ist, der handelt von so einer Gruppe von Aussätzigen. Es waren 10 Aussätzige und der Bericht steht in der Bibel im Lukas-Evangelium Kapitel 17, 11 bis 19. Diese 10 Aussätzigen haben eines Tages mitgekriegt, irgendwie haben sie das erfahren, dass Jesus in der Nähe ist, in der Gegend ist. Und sie versuchten, weil sie gehört hatten, Jesus macht Kranke gesund, deshalb versuchten sie irgendwie an ihn ranzukommen. Das war nicht ungefährlich. Es war nämlich so, wenn Aussätzige sich einem Dorf näherten, dann wurden sie in der Regel von den Dorfbewohnern mit Steinen beworfen, damit sie bloß nicht zu nahe hinkommen und um sie zu vertreiben. Diese 10 näherten sich also vorsichtig so weit Jesus, natürlich nicht so nah, dass sie mit Steinen beworfen wurden, so dass man ihn gerade so hören konnte. Und sie riefen mit, so laut sie konnten, Jesus, hab Erbarmen mit uns, heile uns. Jesus, hab Erbarmen mit uns, heile uns. Und Jesus ist nicht weggerannt. Er hat auch keine Steine geworfen, sondern er hat ihren Hilferuf gehört. Und er handelte auf ungewöhnliche Weise. Er rief zurück, geht zu den Priestern und lasst euch untersuchen. Geht zu den Priestern. Warum zu den Priestern? Im Judentum hatten die Priester die Aufgabe, Krankheiten zu erkennen und auch die Aufgabe, Gesundheit zu bestätigen. Das heißt, der Priester war nicht nur ein religiöses Amt, sondern er war sozusagen auch der Arzt. Und tatsächlich, diese 10 Männer machten sich auf zum Priester und auf dem Weg dorthin wurden sie geheilt, sie wurden gesund. Und es geschah ein Wunder, dass sie alle 10 vollkommen gesund wurden. Soweit eine schöne Geschichte. Das erstaunliche Ende kommt aber noch. Von diesen 10 Geheilten kam einer, ein einziger, zurück zu Jesus und hat sich bedankt. Ein einziger von 10. Und in der Bibel steht, einer aus der Gruppe kam zurück, als er gesund geworden war und lobte Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind schon diese Geschichte irgendwie gehört habe. aus der Kinderbibel oder im Kindergottesdienst, weiß ich nicht mehr so genau. Aber was ich noch weiß, ich habe die Geschichte gehört und ich war als Kind total entsetzt. Als Kind ist man ja noch so ein bisschen empfindlicher für solche Dinge. Ich war total entsetzt, warum nur einer zurückkommt und wie die anderen so undankbar sein können. Wie kann das sein, dass 9 Männer so undankbar sein können, dass sie sich nicht mal bedanken? Ich fand das total erschütternd. Wenn man denkt, diese Männer, die waren vorher out gewesen. Heute gibt's ja in und out. Ich hoffe, ihr seid alle in. Ich bin, glaube ich, mega in. Aber diese Leute, die waren total out. Das heißt, die hatten ihre Gesundheit verloren. Die hatten alle ihre Beziehungen verloren. Vom Tag der Erkrankungen hatten die ihren Ehepartner verloren. Ihre Kinder, ihre Freunde, ihren Lebensmittelpunkt, ihr Dorf, alles. Aber die hatten auch ihre Hoffnung verloren. Normalerweise ist diese Krankheit nie mehr weggegangen. Die hatten ihre Zukunft verloren. Die lebten noch, aber eigentlich waren die tot. Es waren wie Zombies. Die waren lebendig tot. Und jetzt kommt dieser Tag, wo sie zu Jesus kommen und durch die Barmherzigkeit und Kraft von Jesus wurden sie wieder geheilt. Und sie waren wieder in. Sie waren echt mega in. Sie hatten wieder Hoffnung, Zukunft. Das war wie eine Auferstehung von den Toten. Vom Tod ins Leben zurück. Und jetzt fragt man sich doch, hoffentlich nicht nur als Kind, wie kann es sein, dass so ein Mensch, der das erlebt hat, nicht mal Danke sagt? Wie kann es sein, dass er dieses wunderbare Geschenk annimmt, ohne ein Gefühl der Dankbarkeit zu haben? Nun gut, vielleicht hatten sie ihre Krankheit als ungerecht empfunden. Vielleicht waren sie der Meinung, dass das schon längst Zeit war, dass Gott sie endlich heilt oder dass sie endlich wieder gesund werden, dass sie endlich wieder ihr Leben fortsetzen können. Und wenn man sozusagen die Meinung hat, es steht mir eigentlich zu, gesund zu sein, es steht mir zu, in einer anderen Lage zu sein, wenn man das Gefühl hat, man hat ein Recht darauf, auf Gesundheit, auf Familie, auf Freunde, auf Wohlstand, dann sagt man wahrscheinlich auch nicht Danke. Vielleicht war das so. Vielleicht waren das 9 fromme Juden, die gesagt haben, wenn ich schon so fromm bin, dann erwarte ich von Gott, dass er mich auch gesund macht. Und wenn er das endlich macht, dann ist es okay so. Da brauche ich ja nicht Danke sagen. So wie Deutsche zum Beispiel. Für uns Deutsche ist es selbstverständlich, dass wir sauberes Wasser haben. Ist selbstverständlich, oder? Wasser auf, trinken, alles gut. Dass wir volle Lebensmittelgeschäfte haben, dass wir eine Krankenversicherung haben und eine Müllabfuhr. Wer bedankt sich denn für die Müllabfuhr? Hast du schon mal jemanden gesehen, der sich für die Müllabfuhr bedankt? Nein, das ist selbstverständlich. Bedanken wir uns auch nicht. Vielleicht war es so bei diesen 9 Juden. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Einen anderen Grund, warum diese Männer nicht zurückgekommen sind, um Jesus zu danken. Und dieser Grund hat mit Beziehung zu tun. Dankbarkeit hat etwas mit Beziehung zu tun. Und lasst uns in diesem Zusammenhang mal ein paar allgemeine Gedanken machen über Dankbarkeit, bevor wir wieder zurückkommen zu den 10 Aussätzigen. Dankbarkeit braucht immer eine Person. Ich kann der Sonne nicht dankbar sein. Natürlich, auf den ersten Blick könnte ich vielleicht sagen, danke, liebe Sonne, dass du heute so schön scheinst, wo ich schon befürchtet habe, dass den ganzen Tag regnet. Aber in Wirklichkeit dankt niemand der Sonne, weil wir wissen, das ist unsinnig. Erstens hört uns die Sonne nicht. Das ist eine leblose Kugel aus Gas. Und zweitens hat die Sonne sich nicht entschieden zu scheinen, um uns zu erfreuen, sondern der Sonne ist es völlig wurscht egal. Das ist ihr nicht mal wurscht egal, die Sonne hat keinen Willen. Die hat auch nicht das Bedürfnis, irgendjemand etwas Gutes zu tun. Die brennt halt, weil sie brennt und gar nicht anders kann. Deshalb kann ich der Sonne nicht danken. Man kann keine persönliche Beziehung zur Sonne aufbauen, weil sie keine Person ist. Genauso schwierig ist es, dem Schicksal zu danken oder dem Leben. Ich danke dem Leben oder dem Urlaub. Danke Urlaub, dass du so schön warst. Oder seinem Garten. Danke Garten, dass du so schön blühst oder wie auch immer. Dankbarkeit braucht eine Person als Gegenüber. Im zwischenmenschlichen Bereich ist es offensichtlich, dass wir uns bei Menschen bedanken, wenn sie uns etwas Gutes getan haben. Deshalb bedanken wir uns auch nicht für sauberes Wasser. Wem wollen wir denn danken? Dem Wasserwerk oder dem Bürgermeister oder wem auch immer. Da steht irgendwie keine Person dahinter. Also wir brauchen irgendwie einen Menschen, eine Person, um dankbar zu sein. Aber wem kann ich dankbar sein für die Dinge, die nicht von Menschen kommen? Wem kann ich denn dankbar sein für Gesundheit, wenn ich sie habe? Wem kann ich denn dankbar sein für die Wärme der Sonne, die mir ja doch gut tut? Wem kann ich dankbar sein für einen schönen Garten oder für das Glück, für meine Familie, die mir wertvoll ist? Wem kann ich dankbar sein? Und das ist die große Stärke des christlichen Glaubens, der uns ein wichtiges Geheimnis offenbart. Ein Geheimnis deshalb, weil es nicht sichtbar ist und trotzdem ist es wahr. Der christliche Glaube offenbart uns, es gibt eine Person, die außerhalb dieser Welt existiert. Eine Person, die noch weiter weg ist oder größer oder noch ganz anders als die Sonne und das Weltall. Und für diese Person bist du wichtig. Das sagt uns der christliche Glaube. Da ist eine Person, für die bist du wichtig, und diese Person sagt, diese Person hört deinen Dank. Diese Person ist die richtige Adresse für unseren Dank, weil diese Person möchte, dass es dir gut geht. Sie möchte, dass du lebst. Und diese Person nennen wir Gott. Und das ist die große Stärke des christlichen Glaubens. Auch die Stärke gegenüber denen, die an Atheismus glauben. Dass da eine Person ist. Auch die Stärke gegenüber denen, die an unpersönliche, esoterische Kräfte glauben. Gegenüber östlichen Religionen, die einen persönlichen Gott nicht kennen, nichts von ihm wissen. Der christliche Glaube sagt uns, es gibt einen Gott, der in einer persönlichen Beziehung zu uns interessiert ist, weil wir ihm wichtig sind. Wichtig. Er hat uns als Person geschaffen, als ein Lebewesen mit einem Willen, mit einem individuellen Charakter. Und wenn wir uns hier umschauen, dann sehen wir lauter Persönlichkeiten, lauter Menschen, die einen individuellen Charakter haben, einen Willen, Personen. Ja, Gott hätte die Erde auch ohne uns Menschen machen können. Es wäre auch ganz schön gewesen, nur mit Seen und Bergen, mit Wäldern und Blumenwiesen, mit Wind- und Sonnenuntergängen, mit Geiern und Maulwürfen. Es wäre auch schön gewesen. Aber das sind keine Personen. Gott hat Personen geschaffen, Persönlichkeiten, so wie dich und mich. Und das ist was Unglaubliches. Und er hat Personen geschaffen, die in einer Beziehung zu ihm leben können. Wenn wir das wollen. Wenn wir das wollen. Wir haben hier einen Erntedanktisch. Ich hoffe, ihr seht den. Ansonsten, ihr wisst ja alle, wie ein Erntedanktisch aussieht. So sieht er auch aus. Ein bisschen schöner noch als die anderen. Wir haben einen Erntedanktisch. Warum haben wir hier einen Erntedanktisch? Sagen wir damit, lieber Acker, ich danke dir, dass du das Getreide hast wachsen lassen. Guter Baum, ich danke dir, dass du diesen Apfel für mich wachsen lassen hast. Danke, lieber Apfelbaum. Das ist nicht die Aussage von diesem Erntedanktisch. Auch hier können wir feststellen, der Acker ist nicht lieb und der Apfelbaum ist nicht gut. Außer er trägt nicht, dann ist er schlecht, aber ansonsten ist er nicht gut. Das sind seelenlose Wesen. Denen ist es völlig egal, wie es uns geht. Mit dem Erntedanktisch setzen wir ein Zeichen. Wir setzen ein Bekenntnis und wir bekennen, dass das Leben von Gott kommt. Von einer Person, die hinter diesem Erntedanktisch steht, hinter den Dingen, die wir da bekommen haben. Eine Person, die uns das schenkt, weil wir dieser Person wichtig sind. Das ist die Aussage von einem Erntedanktisch. Wir bekennen, dass dieser Apfel kein Zufall ist, sondern da ist jemand, der hat gesagt, es werde ein Apfel. Und es wurde ein Apfel, damit du ihn genießen kannst. Wer will? Da ist eine Person, die will, dass du einen Apfel genießen kannst. Die Aussage dieses Erntedanktisches ist die Dankbarkeit zu Gott. Und diese Dankbarkeit macht einen Unterschied. Es ist ein völlig anderer Lebensstil, ob ich in einer Beziehung zu einer liebevollen Person, zu dieser liebevollen Person Gottes lebe oder nicht. Es ist ein anderer Lebensstil, Gott zu kennen und zu wissen, ich lebe nicht aus Zufall. Ich lebe nicht, weil die Physik mir gnädig war. Physik kennt keine Gnade, das weiß jeder, der in der Schule ist. Ich lebe auch nicht, weil ich der Stärkste bin und der sich gegen die Schwächeren durchgesetzt hat, wie die Evolution es behauptet. Ich sowieso nicht. Ich war immer der Kleinste und der Schwächste. Sieht man mir nicht mehr ganz so an, aber war so. Evolutionär hätte ich überhaupt nicht überleben dürfen. Evolution ist auch nur eine Form von Glauben, nicht beweisbar. Ich lebe und du lebst, weil es einen Gott gibt, der dich wollte, der dich immer noch will, der dich aus Liebe geschaffen hat und aus Wertschätzung, der dir eine Zukunft eröffnet. Darauf können wir uns verlassen. Das ist unser Glaube. Das ist letztendlich auch das Bekenntnis von einem Erntedanktisch. Und aus diesem Grund können wir Gott dankbar sein. Es ist kein Zufall, dass es Dankbarkeit gibt. Dankbarkeit ist ein Geschenk Gottes. Und Dankbarkeit ist wichtig. Extrem wichtig. Wichtig für unsere seelische Gesundheit. Es gibt Untersuchungen, man untersucht ja immer alles Mögliche und hat Untersuchungen gemacht in Altersheimen. Altersheime, weil die Bewohner dort nicht mehr viel haben. Und man wollte wissen, was kann man tun, damit es denen gut geht. Jetzt hat man festgestellt, im Altersheim gibt es Bewohner, die sind zufrieden. Die haben irgendwie ein bisschen Glück noch und einen Frieden im Herzen. Und es gibt Bewohner, die sind unzufrieden. Und man wollte wissen, woher kommt der Unterschied? Und man hat festgestellt, entscheidend für den Unterschied zwischen Unzufriedenen und Zufriedenen sind nicht die körperlichen Einschränkungen. Es ist nicht die Schwere der Krankheit, die den Unterschied macht. Mal abgesehen von Demenz, da kann man dann gar nichts mehr steuern. Aber ansonsten ist nicht mal die Schwere der Krankheit, auch nicht die Häufigkeit der Besuche. Entscheidend dafür, ob jemand zufrieden oder unzufrieden ist, der entscheidende Faktor ist das Maß an Dankbarkeit, das eine Person hat. Und im Altersheim kann man das leichter feststellen als hier. Wer dankbar ist, hat mehr Sozialkontakte, erträgt mehr körperliches Leid, wird schneller gesund bei so vorübergehenden Krankheiten, hat mehr Frieden und Zufriedenheit, macht sich weniger Sorgen und hat weniger Bitterkeit. Das sind die Auswirkungen von Dankbarkeit. Das war auch meine Erfahrung, als ich mir da den Fuß gebrochen habe. Das taugt ja als Beispiel für jede Predigt. Das werdet ihr dann oft hören vielleicht. Aber ich habe gemerkt, dass ein Tag anders läuft, wenn ich bewusst für alles dankbar war. Wenn ich bewusst wahrgenommen habe, was habe ich geschenkt bekommen. Dankbarkeit macht den Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Tag. Es hat Auswirkungen auf unseren Körper, auf unsere Seele, auf unseren Geist. Und deshalb haben wir den Titel gewählt, der vorher, glaube ich, da kam, die Kraft der Dankbarkeit. Dankbarkeit hat Kraft. Ich habe ein nettes Zitat gelesen, ist ganz nett. Dankbare Leute sind kugelrund, die kann der Teufel nicht anbeißen. Also musst du jetzt eher so einen Kürbis vorstellen. Dankbare Leute sind kugelrund, die kann der Teufel nicht anbeißen. Mit diesem Zitat werden wir wieder auf die geistliche Realität der Dankbarkeit aufmerksam gemacht. Wenn man glaubt, dass es einen Teufel gibt, eine Macht, die Leben verhindern will, dann ist Dankbarkeit eine ganz wichtige Verhaltensweise, um sich davor zu schützen. Gott, der das Leben geschaffen hat und das Leben fördern will, der ruft uns zu in der Bibel, seid alle Zeit dankbar. Seid alle Zeit dankbar. Denn wenn wir dankbar sind, dann richten wir unsere Aufmerksamkeit auf das Gute, das Gott uns gegeben hat und auf den Geber des Guten. Und es gibt immer irgendetwas Gutes. Ich habe am Freitagabend in unserer Sozialarbeit Heaven Underground habe ich die Gelegenheit genutzt, auch über Dankbarkeit zu sprechen. Und ich sagte zu diesen Menschen dort, die weniger Reichtum im Leben haben als die meisten von uns, weniger Reichtum, viel weniger zum Teil. Ich habe gesagt, überlegt euch mal 5 Dinge, für die ihr in eurem Leben dankbar sein könnt. Und wisst ihr, was ich erwartet habe? Es gibt ja immer Leute, die sind ein bisschen vorlaut, dass der Erste aufsteht und sagt, bei mir gibt's nichts. Das habe ich auch schon erlebt. Ich kann für nichts dankbar sein. Aber es lief ganz anders. Die waren alle still und irgendeiner murmelte zu seinem Nachbarn, da weiß ich viel mehr. Und der andere sagt auch, oh, da habe ich viel. Ich kann für vieles dankbar sein. Ich habe mich so gefreut. Ich dachte mir, die haben eine Wahrnehmung bekommen für das, für was sie dankbar sein können. Wenn wir Gott danken und dankbar sind für das Gute, was wir im Leben haben, dann gehen wir eine Beziehung zu ihm ein. Und das gibt uns diese übernatürliche Kraft. Und damit sind wir wieder bei den 10 Aussätzigen. Nur einer war dankbar. Nur einer kam zurück zu Jesus. Und was sagt Jesus? Er sagt, sind denn nicht alle 10 geheilt geworden? Wo sind die anderen neun? Ist keinem in den Sinn gekommen, Gott die Ehre zu erweisen? Nun gut, man könnte jetzt den Eindruck haben, dass Jesus ein bisschen beleidigt war. Oder dass er sich so in seinem Stolz gekränkt gefühlt hat, dass er dachte, wow, ich habe ein Riesenwunder getan. 10 Leute geheilt, nur einer bedankt sich und ist ein bisschen sauer. Aber so ist Jesus nicht. Es ist nicht so wie bei der Metzgerin im Dorf. Ich hoffe, es sind keine Metzgerinnen da, die sind ja toll. Aber wisst ihr, wenn die Mutter mit dem kleinen Sohn zur Metzgerin kommt und einkauft, dann schneidet die Metzgerin am Schluss da so ein Stück Wurst ab, das Rädle Wurst im Schwäbischen, und gibt es dem Bub. Und die Sache läuft immer gleich ab. Ne? Der Bub nimmt die Wurst, wenn er gefräßig ist, steckt das ja gleich in den Mund. Und dann sagt die Mutter oder die Metzgerin, und wie sagt man? Und das Kind guckt auf den Boden und weiß, jetzt muss es, aber will eigentlich nicht. Und er sagt, danke. So läuft es. Kannst du in jeder Metzgerei auf dem Dorf beobachten. Es ist eine Dankbarkeit, die nicht so wirklich aus dem Herzen kommt, obwohl die Erziehungsmaßnahme an sich ja richtig ist. Aber wir wissen irgendwie, der sagt danke, weil er muss und nicht, weil er es jetzt gern macht. Aber Jesus ist nicht so wie eine Metzgerin. Jesus ist jetzt nicht... Das ist jetzt keine Erziehungsmaßnahme, oder er ist nicht jetzt gekränkt, weil diese 9 Männer schlecht erzogen waren, sondern er leidet daran, dass sie die Beziehung zu ihm ablehnen. Er leidet damit darunter, dass sie die Beziehung zu Gott ablehnen. Dass sie zwar von ihrer Krankheit geheilt wurden, aber jetzt ihr Leben wieder selber in die Hand nehmen wollen und nicht das Leben ergreifen, das Gott ihnen eigentlich anbietet. Sie wollen ihren eigenen Weg gehen, ohne Gott. Das ist das, was Jesus so erschüttert oder was ihn so traurig macht. Sie wollen ihren eigenen Weg gehen, ohne Gott, ohne Beziehung zu Gott. Gott ist Freiheit, ist ganz wichtig. Gott ist Freiheit und er lässt deshalb diesen Männern die Entscheidung, ihren eigenen Weg zu gehen. Und Gott lässt uns die Freiheit, unser Leben zu gestalten, wie wir wollen. Für Gott sind wir nicht die kleinen Jungen, die gezwungen werden, jetzt krampfhaft Danke zu sagen. Aber Gott sehnt sich danach, dass wir seine Geschenke erkennen. Er sehnt sich danach, dass wir gerne mit ehrlichem Herzen dann zu ihm kommen, weil wir etwas bekommen haben und wissen, er meint es gut mit uns. Und nur einer von 10 hat es getan. Nur einer. Und dann heißt es noch, dieser eine war vom Volk der Samariter. Die Samariter waren out, selbst wenn sie gesund waren. Die gehörten nämlich nicht zu Israel, die hatten ihre eigenen Götter, die hatten keine Beziehung zum Gott der Bibel, aus jüdischer Sicht waren die out. Aber dieser Samariter hat was erkannt, er hat erkannt, dass Jesus ihn gerettet hat. Und das Erstaunliche ist, er bringt Jesus viel mehr als ein Dankeschön, viel mehr. Es heißt, er wirft sich vor Jesus nieder und lobt ihn mit lauter Stimme. Diese orientalische Handlung des Niederwerfens kennt man in Deutschland jetzt nicht so arg. Aber dort, das ist ein Ausdruck und das ist praktisch eine Botschaft, die heißt, ich habe erkannt, dass du größer bist als ich und ich möchte dir nachfolgen. Das ist das Niederwerfen. Ich unterstelle mich dir, weil ich erkannt habe, dass sich das lohnt, dass ich dir vertrauen kann. Und das macht der Samariter. Der wird praktisch total in jetzt, weil er jetzt zu Jesus gehört und zu Gott. Der wirft sich nieder und sagt, ich will zu dir gehören. Und das ist das Schöne, das Wunderbare. Und das ist mehr als ein Dankeschön. Es ist eine ganz bedeutende Entscheidung, die dieser Samariter getroffen hat. Ich will jetzt mit Gott leben, mit Jesus. Und was sagt Jesus? Was antwortet er? Das ist ganz wichtig. Jesus sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Du bist gerettet. Der war ja schon gesund von seiner körperlichen Krankheit. Aber das Wort gerettet, das bedeutet mehr. Das bedeutet komplett wiederhergestellt. Es bedeutet vollständig, vollkommen, ganz gemacht. Nicht nur der Körper, der war schon okay. Auch die Seele und der Geist. Jesus sagt, jetzt ist der ganze Mensch ist wiederhergestellt, weil du Gott in dein Herz gelassen hast. Weil du diese Beziehung zu Gott angenommen hast. Weil aus deiner Dankbarkeit du dich Gott zugewandt hast. Deshalb bekommst du was viel Größeres noch als die körperliche Heilung. Du bekommst himmlisches Leben. Und das ist das Großartige an diesem Danke, dass der Samariter aus seiner totalen Gottesferne zu Gott gefunden hat, weil er ein dankbares Herz hatte und den Retter, den kompletten Retter erkannt hat. Seit vielen Jahrhunderten, seit Beginn der Aufklärung im 17. Jahrhundert, als Menschen erkannt haben, dass sie vieles erklären können, da wurde immer und wird immer wieder vorhergesagt, dass der Glaube an Gott überholt ist. Weil man ja alles erklären kann. Alle übernatürlichen Dinge meint man erklären zu können. Und deshalb sagt man immer wieder, es wird bald keiner mehr an Gott glauben, das ist total rückständig. Das passt nicht mehr in uns. Und man wundert sich regelmäßig darüber, dass diese Prognose nie eintrifft. Sondern, dass immer mehr Menschen an Gott glauben. Immer mehr Menschen diese Person suchen, die unsichtbare, aber doch vorhandene Person, die hinter allem steht. Und es liegt daran, dass Gott uns die Fähigkeit gegeben hat, dankbar zu sein. Die Fähigkeit zu erkennen, dass jemand etwas Gutes uns gibt. Und selbst wenn es etwas unsichtbar oder wenn die Person unsichtbar ist, dann muss sie jemand sein, der es gut mit mir meint. Und deshalb hat Gott uns Menschen die Fähigkeit gegeben, zu erkennen, dass es einen Gott geben muss. Dass es ein Wesen geben muss, das außerhalb unserer sichtbaren Realität ist, Gott und trotzdem ganz persönlich uns kennt und uns liebt. Ich glaube, die 9 Männer, die haben das auch erkannt. Aber sie verhalten sich einfach so, als ob es nicht wahr wäre. Sie tun einfach so, als ob das Geschenk, das sie bekommen haben, nicht von irgendjemand kommt, sondern als ob es ihnen halt so zufällig zugeflogen ist. Als ob da niemand wäre, der eine Bedeutung hat für ihr Leben, für ihre Zukunft, für ihre Gesundheit. Sie ignorieren Jesus einfach. Oder vielleicht auch nicht einfach, vielleicht auch ganz schön anstrengend, Gott zu ignorieren. Wisst ihr, das Schöne ist, Gott hat sie ja trotzdem geheilt. Gott ist gnädig und barmherzig und er liebt sie trotzdem. Er hat sie trotzdem geheilt. Und das ist typisch Gott. Er beschenkt uns auch, wenn wir nichts von ihm wissen wollen. Und trotzdem haben diese 9 die ganz große Möglichkeit ausgelassen, ganz heil zu werden, indem sie eine Beziehung zu Gott eingehen. Ganz verändert zu werden, ganz gerettet zu werden und ein ewiges Leben, nicht nur ein vorübergehendes, ein ewiges Leben zu bekommen. Diese Chance haben sie verpasst oder sie wollten sie nicht wahrnehmen. Sie wollten Gott nicht dankbar sein. Sie wollten Gott nicht erkennen. Aber einer der Samariter, der hat die Einladung angenommen. Und seit diesem Tag gehörte er zu diesem wunderbaren, liebevollen und mächtigen Gott. Was hätten wir getan? Was hätten wir getan, wenn wir geheilt worden wären? Wären wir zurückgekommen? Was ist unsere Antwort? Was ist deine Antwort auf die Geschenke, die Gott dir gibt? Auf die liebevollen und reichhaltigen Zuwendungen, die Gott in dein Leben gegeben hat? Wie hättest du an diesem Tag reagiert? Wie reagierst du heute auf das, was Gott dir schenkt? Lasst uns ein Lied miteinander singen. Nein, lasst uns ein Lied anhören vom Lobpreisteam. Think About His Love heißt das Lied. Teda, kommt bitte vor. Think About His Love, Think About His Goodness. Das heißt, denke über seine Liebe und über seine Großzügigkeit und Güte nach. Denk darüber nach. Und in dem Lied kommt dann die Zeile, selbst als ich mich verirrt hatte, suchte seine Liebe nach mir und fand mich. Selbst als ich mich verirrt hatte, suchte seine Liebe nach mir und fand mich. Lass uns das Lied anhören, drüber nachdenken und frag dich mal, wie reagierst du auf Gottes Geschenke? Wie reagierst du auf die Einladung einer Beziehung, eine Beziehung zu Gott zuzustimmen, einzugehen. Und ich möchte danach dann noch beten. Aber lasst uns mal ganz in Ruhe das Lied anhören und auf die Stimme Gottes hören, der zu uns redet. Ich lade uns ein, dass wir unser Herz prüfen und dass wir unser Herz fragen, möchte ich Gott dankbar sein? Dankbar für mein Leben und dankbar für alles, was er mir schenkt. möchte ich sein wie der eine, der zu Jesus kommt und nicht nur Danke sagt, sondern eine Beziehung zu ihm beginnt. Eine Beziehung zu Gott und Gott sein Vertrauen schenkt. Möchtest du mit dankbarem Herzen leben und das Gute empfangen, das daraus folgt, aus einem Leben in Dankbarkeit? Und der eine ist aufgestanden und hat sich aufgemacht. Und wenn du sagst, das ist in meinem Herzen, dass ich Gott danken will, dann bitte ich dich jetzt aufzustehen. Ich möchte dann für uns alle beten, die aufstehen. Aber wenn du sagst, ja, ich möchte es zeigen, ich möchte damit auch ein Bekenntnis abgeben, dass ich Gott dankbar bin, mit ihm leben möchte, dann bitte ich dich aufzustehen. Und ich möchte beten und ich lasse nach jedem Satz eine Pause und bitte dich leise mitzubeten, nicht laut, leise, du im Gespräch mit Gott. Vater im Himmel, ich danke dir für mein Leben. Und ich danke dir für deine Liebe. Und ich danke dir, dass ich dir vertrauen kann. Ich danke dir für die Freiheit, die du mir gibst. Und dass ich mein Leben führen kann mit dir oder ohne dich. Aber ich will dir heute sagen, dass ich mit dir leben will. Ich möchte dir sagen, dass ich mein Leben von dir führen lassen will. Und dass ich alles Gute und alles Wesentliche von dir erwarte. Ich möchte dir heute sagen, dass ich mein Leben in Dankbarkeit mit dir führen möchte. Und ich möchte dich segnen, wenn du jetzt das in deinem Herzen mitgesprochen hast, ganz oder teilweise. Ich segne dich dafür, dass Gott keinen Mangel hat, sondern ein überfließendes Maß an Dankbarkeit, das er dir schenken will. Ich segne dich, dass er die Augen deines Herzens aufmacht, dass du erkennen kannst, wie nahe er ist, wie nahe er dir ist, wie liebevoll er zu dir ist und wie wertvoll du zu ihm bist. Und ich segne dich dafür, dass die Kraft der Dankbarkeit und die Kraft Gottes auf dich kommt. Und du leben wirst in seiner Hand, in der Fülle Gottes und ein Segen sein wirst für andere, weil Dankbarkeit und Gottes Geist in deinem Herzen ist. Ich segne dich mit dem Segen und der Fülle Gottes. Amen.